SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen, Sie ahnen es bereits, zum Spitzenreiter, zu Platz 1 der SWR-Bestenlisten im Januar. Und dort steht der neue Roman von Literatur-Nobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai. Gömle ist weg, lautet der Titel des Buchs, das in deutscher Fassung von Heike Flemming im S. Fischer Verlag erschienen ist. Beate Tröger, zu Beginn des Romans lernen wir einen zurückgezogenen Mann kennen, der sich Onkel Joji nennt oder so genannt wird. Der ist schon im fortgeschrittenen Alter, ich glaube, er ist 91 Jahre alt, und er bekommt es plötzlich mit einer Truppe von Monarchisten zu tun, die ihn zum König von Ungarn ausrufen wollen. Wie kommen die darauf?
Ja, also das ist eine ganz seltsame Truppe von Historikern und ich sag jetzt mal Freaks, die so Ahnenforschung betreiben und die eben auf ihn kommen, weil in seinem Stammbaum die Arpaden eine Rolle spielen, also ein ungarisches Königsgeschlecht. Und diese seltsame Truppe taucht jetzt bei Onkel Joji auf, der da in seiner Hütte auf dem Berg mit Gömle, dem Hund. Gömle heißt übrigens, habe ich nachgeguckt, ist das ungarische Wort für Brötchen.
Semmel, ist ja dasselbe Wort, ja, wie Semmel.
Semmel. Genau, also der da mit seinem Brötchen sitzt, und die kommen da an und sagen, also irgendwie die Zustände im Land sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir brauchen eigentlich den König zurück und du bist es. Was dann passiert, ist ein bisschen lustig und dann aber natürlich auch wahnsinnig beklemmend, weil die sich bei ihm niederlassen. Und vielleicht kann man das an der Stelle gleich dazu sagen, unter diesen Besuchern, diesen Monarchisten, ist einer, der auf den gleichen Namen hört wie der Autor dieses Buches, aber nicht unbedingt natürlich mit ihm identisch gemacht werden kann. Und darüber könnten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen genauer sprechen, was dieser Lazi, wie er in dem Buch dann in der Kurzform heißt, auch für eine Funktion hat. Jenseits der großen Geschichte, was wollen diese Freaks von diesem uralten Onkel Joji? Warum wollen die, dass in Ungarn der König wieder eingesetzt wird? Das sind die Ausgangsfragen.
Zumal Onkel Joji gar nicht selber so erpicht ist, jetzt auf den Thron zu besteigen, wobei sich seine Meinung auch ständig ändert. Man weiß das nicht so genau. Hören wir doch mal rein in diesen Roman, der, das kann man vielleicht auch noch sagen, aus ultralangen Sätzen besteht. Man kennt das bei dem Autor. Sein letzter Roman bestand aus einem einzigen Satz. Jetzt ist es so, dass die Kapitel immerhin mit einem Satz belegt sind. Es sind, glaube ich, 11 Kapitel, also 11 Sätze. Sie müssen sich das jetzt folgendermaßen vorstellen. Erste Planungen für die Thronbesteigung laufen, aber so richtig geht das mit der Proklamation auch nicht voran, also das funktioniert nicht. Sie werden das ja jetzt gleich auch mitbekommen aus Laszlo Krasznahorkais Roman Gömle ist weg, liest nun Sebastian Miro, bitte sehr.
Ich hoffe, dass jetzt endlich etwas passiert. Entweder alle in die Klapse, das sage ich Ihnen, oder in den Knast. Was denken Sie?
Ich denke nichts, antwortete er da, trat durch das Tor zurück in den Hof, schloss ab, sah nach Gömle, ob der sich mit dem Riemen sehr die Haut aufgescheuert hatte, und nun er hatte, weil er noch nicht an die Kette gewöhnt war, also nahm er sie ihm ab, heftete innen an den Riemen ein dickeres Stück Wolltuch und cremte die Stelle am Hals, wo der Riemen durch das dichte Fell bereits die Haut erreicht hatte, mit Wundsalbe ein. »So ist es schon gut«, sagte er und tätschelte dem Hund die Schnauze, der ihn nur ansah, warum er diese fürchterliche Kette nicht abmachte. Das war kein schönes Spiel. Doch es war nichts zu machen. Das ist der Lauf der Dinge. Du bist groß geworden und liegst an der Kette, sagte er mitfühlend zu ihm. Du kommst dann manchmal mit, wenn ich in den Laden gehe. Abgemacht? Doch Gömle antwortete nicht. Er sah sein Herrchen nur verständnislos an. Der aber ging ins Haus. Und als ein paar Tage danach wieder die Besucher kamen, sagte er zu ihnen, ich habe über die Sache nachgedacht. Also darüber, was dieses Feuer ihnen mitteilen wolle. Und er sei zu dem Schluss gekommen, dass das Feuer hier bei ihnen auf dem Hundsrosenberg deutlich mache, dass Gewalt, Vernichtung und Aggression uns auf die schlimme Seite der Geschichte spülen. Und falls noch einer von Ihnen Zweifel haben sollte, er schaute in die Runde, welches Mittel zu Ihren Zielen passe, dann könnten Sie sich ruhig auf seine Überzeugung verlassen, dass Sie nur auf dem Weg des Friedens eine Chance haben. Der Herr im Himmel hat nämlich alles schon vorherbestimmt. Es wird so kommen, wie er es will. Das heißt, wann er es will und was er will. Das verkünde ihm der Herr im Himmel durch Zeichen. Denn was das Warum angehe, so bedürften Sie keines Rats und keiner Anleitung mehr. Denn Sie seien sich alle einig. Und Sie seien sich schon einig gewesen, bevor Sie einander kennengelernt hätten, wenn er nicht irre. Er schaute wieder in die Runde, dass Ihr einziges Ziel sei, das heilige ungarische Vaterland wieder auf den Weg zu bringen, den dieses Vaterland bestimmt habe. Auf den Weg in die Obhut der Jungfrau Maria und der heiligen Krone. Und er betone besonders, auch auf die Gefahr hin, dass er sich wiederhole, dass dieses ganze Monarchieding letzten Endes das Ziel hat, die Tugenden entsprechend der Bestimmung der Jungfrau Maria und der heiligen Krone wiederherzustellen. Denn man kann nicht mehr von falschen und richtigen moralischen Fragen sprechen, weil überhaupt niemand mehr vom Guten oder Bösen geleitet wird. Und falsche moralische Antworten gibt es ebenso wenig, weil heutzutage die Moral als Ganzes im Leben fehlt. Sie speist sich auch nicht aus religiöser Überzeugung. Und deshalb sagt sie, sie brauche dafür überhaupt keinen Glauben. Man muss sich nur mal umsehen, von welchen Prinzipien diese Welt neuerdings geleitet wird. Und dann ist klar, was zu tun ist, meine Herren.
Sebastian Miró las aus Laszlo Krasznahorkas Roman Schlömmel ist weg. Man hört, man kann auch solche langen Sätze einfach verdammt gut vortragen, wenn man so gut liest wie Sebastian Miró. Jömle ist weg, ist von Heike Flemming aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen worden. Und das Buch steht, ich sagte es bereits, auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Daniela Striegel. Wir haben ja jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen von der Machart, von der eigenwilligen Sprachkunst des Nobelpreisträgers. Was ist charakteristisch für diese Prosa?
Also seit ich den ersten Roman von Krasznahorka gelesen habe, das ist sehr lange her, das war Satanstango, habe ich einiges von ihm gelesen, aber noch nie ein so lustiges Buch. Und man hat ja auch gemerkt, diese Sätze, Krasznahorka ist ja stark von Thomas Bernhard beeinflusst, hat sich auch immer zu Bernhard bekannt. Das sind ja keine Schachtelsätze, die sind syntaktisch nicht so schwierig. Das sind parataktische Sätze, die halt statt eines Punktes einen Beistrich haben und dann geht's so dahin. Die Perspektiven wechseln innerhalb des Satzes, klar, weil der ist ein ganzes Kapitel und es kommen dann eben auch seine Mitstreiter oder seine Unterstützer und Fans zu Wort. Und dieser Onkel Yoshi, das ist kein wirklich Guter. Er redet da zwar von Moral, aber so ein richtig Guter ist er nicht. Er drückt sich auch sehr drastisch aus. Er spricht von den dreckigen Habsburgern. Er nennt Barack Obama den elenden Negerpräsidenten. Er ist ja ein Monarchist. Und er will die Welt verbessern durch die Monarchie. Er findet zwar, dass er selbst dafür zu alt ist, aber er findet auch, wenn sozusagen der Ruf an ihn ergeht, dann kann er nicht kneifen. Und Krasznahorka hat ja immer gesagt, dass er kein politischer Autor sein will. Aber das ist unglaublich treffend und boshaft. Und wie er da, das heutige Ungarn, es spielt ja nicht heute, sondern eben zu Obamas Zeiten. Orban ist seit kurzem an der Macht und alle rechnen damit, dass er noch 2 Jahre Präsident sein wird, dann ist man ihn los. Und wie er dann zeigt, wie dieses Land korrumpiert ist, wie dieses Gerede von der heiligen ungarischen Nation oder von der Stephanskrone, also der heilige Stefan war ja ein solcher Padenkönig, und dieser heilige Stefan wird ja von den heutigen Machthabern ununterbrochen im Munde geführt. Und das wird nur lächerlich gemacht. Also dieser Mann, der daran glaubt, dass er Ungarn erlösen wird können, ist ja einer ohne entsprechende Mittel. Alle haben übrigens Schnurrbärte. Also das ist auch klar. Ein richtiger ungarischer Mann heißt immer, hat das und das. Und die sind ja alle sehr durch und durch ungarische Männer. Also mich hat das nicht nur an Bernhard erinnert, sondern auch an Bohumil Hrabal. Es ist ein Schelmenroman, der sehr viel von diesem tschechischen, skurrilen Humor hat, wo, oder man könnte sagen, fantastischer Realismus. Es ist einerseits ganz realistisch und andererseits aber so märchenhaft verfremdet. Und das auf eine unglaublich komische Art und Weise.
Hubert Winkels. Ein Kritikerkollege hat sinngemäß geschrieben, der politische Wahnsinn der Welt sei in diesem Stil, über den ja Daniela Striegel auch gerade eben gesprochen hat, sehr gut aufgehoben. Wie würden Sie das beurteilen?
Wenn man damit einen gewissen Leerlauf meint, der mit starken machtbezogenen Vokabeln am Laufen gehalten wird, würde ich dem zustimmen. Das Problem, wenn wir den darstellen, vielleicht ist das auch ein notwendiges Problem, auch im Umgang sonst mit Kritiken, mit dem Buch, besteht natürlich darin, das über den Inhalt zu tun. Und ich finde, den Inhalt hat man im Grunde gehört, wenn man eben diese Lesung gehört hat. Dazu gibt es Variationen. Das war noch sozusagen die stärkste, drastischste, moralisch aufgeladenste, konkreteste von all diesen Passagen, die darum kreisen, dass die Idee einer alten Majestät noch aktiv ist in den Köpfen. Welchen weiß man auch nicht genau. Man weiß noch nicht mal, ob er selber eine Projektion seiner ihn umgebenden Gruppe, die auch sich wandelt im Text ist, oder umgekehrt, die immer wieder neu zu ihm kommenden, eine Projektion von ihm. Ist es ein Selbstgespräch, das er die ganze Zeit führt, indem er als uralter Mensch halluziniert, wer mal bei ihm war. Aber das Ganze passiert immer wieder in einer ähnlichen Gestalt. Er ist manchmal an verschiedenen Orten, die man auch nicht so genau unterscheiden kann. Eine ganze Weile ist er in der Justizvollzugsanstalt, dann ist er in der Psychiatrie, dann ist er an einem besonderen Ort in der Psychiatrie und man fragt sich, wie kommen Leute zu ihm, aber es entsteht quasi immer wieder ein ähnliches Setting. Und das Ganze kommt im Grunde 300 Seiten nicht vom Fleck. Es ist hochredundant, es ist stark von Wiederholungen geprägt, auch weniger zielgerichtet wie bei Bernhard zum Beispiel, sozusagen, dem man ja mit dem Affekt auf etwas gegen etwas lange folgen kann. Hier dreht man sich eigentlich sehr stark im Kreis, wobei wir wieder wie bei Portolan eben in dieser Kreisbewegung sind. Das ist natürlich kein Zufall. Wenn man die Nobelpreisrede von ihm gelesen hat, die basiert ja nur darauf. Also die wird ja direkt gesagt, da geht ja immer einer von einer Ecke in die andere und sagt, er kreist und kreist und kreist. Und die ganze Nobelpreisrede hat ja quasi gar keinen Inhalt. Ja, es werden Dinge durchgespielt, die nicht mehr in Geltung sind, wie Engel und so weiter. Und es gibt keine Erlösung von diesem ewigen Kreislauf des Negativen, wenn man so will. Und diese Kreislaufbewegung ist es eigentlich, die sozusagen gerade so am Laufen gehalten wird durch Stoff, dass sie funktionieren kann. Das halte ich allerdings für eine Kunst, muss ich jetzt sagen. Aber wenn man jetzt jemandem normal ein Buch erklärt, ein Buchhändler will jetzt dieses Buch erklären über den Inhalt des Buchs, glaube ich, wird man diesem Buch, das gilt nicht für viele Bücher, dieser Satz, man könnte ja sagen, das gilt für alle guten Bücher, tut's nicht. Aber für dieses Buch, meine ich, gilt es wirklich. Und wir können aber schlecht darüber reden, ohne über den Inhalt zu reden oder über die Differenz von Form und Inhalt zu reden, wie ich das jetzt tue. Deswegen ist es ganz schwer greifbar, was er tut, überhaupt plausibel, für andere Dritte plausibel zu machen. Also man muss ihn sozusagen, glaube ich, mit dieser Verstörung lesen.
Ich kann zwei Sachen vielleicht zur Erhellung beitragen. Die ersten beiden Sätze, das erste ist nämlich das Motto des Romans. Man weiß auch gar nicht, ob es ein Motto ist, weil da müsste eigentlich vielleicht ein Mottogeber dabei stehen. Aber ganz am Anfang auf der ersten Seite steht, ich habe gesprochen. Das ist also eine Bewegung, die sich schon am Anfang eines Buches sozusagen in sich selber verschließt. Und dann ist der erste Satz des ersten Teils, ich lege kein Holz mehr nach. Und ich glaube, diese beiden Sätze beschreiben eigentlich ganz gut, was Hubert Winkels jetzt ausgeführt hat. Also das sind Bewegungen, die sich in sich selber verschließen. Ich würde aber trotzdem schon noch mal betonen, was Daniela Striegel gesagt hat. Es ist zum Teil unglaublich komisch, wie Krasznahorkai diesen Text vorantreibt. Und es hat in dem, wie über Ungarn gesprochen wird, wie über eine Rückwärtsgewandtheit dieser Monarchisten, die sich dann auch in dem Lesen von schlechten Nationaldichtern, der Nationaldichter Was, der von Orban auch so verehrt wird, der spielt eine Rolle und dessen Geliebte eine Schauspielerin. Also es gibt so einen gewissen Hang zum Holzschnitt und zum Kitsch innerhalb dieser Leute, wo ich dann sagen würde, da ist dieses Buch natürlich extrem politisch im Blick auf das heutige Ungarn, denn wie wir wissen oder vielleicht auch nicht wissen, aber Ungarn hat ganz viele avanciertere ästhetische Positionen in den letzten Jahren regierungsseitig immer weiter an den Rand gedrängt. Also da sind durchaus ganz reale Verhältnisbezüge mit in dieser Erzählung drin. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem wir diese Rückwärtsgewandtheit in diesem Text vorgeführt wird, können wir die auch als eine Parabel auf eine Bewegung lesen, die ja in ganz vielen europäischen Ländern gerade im Schwange ist, wo Ungarn nur leider eine traurige Vorreiterrolle hatte.
Darf ich da was ergänzen? Das Raffinierte von Krasznahorkai ist ja, dass er Orban mit seinem Helden rechts überholt. Der Orban ist aus der Sicht dieses Onkel Joshi ein Versager, der nichts weiterbringt. Es wäre ja ganz leicht, ihn von links zu kritisieren, aber die Satire funktioniert so viel besser. Zum Beispiel gibt es einen Thron, der noch von den Arpaden stammt. Aber der Thron ist in irgendeiner verkommenen Wohnung von einem verwahrlosten ehemaligen Baron gelandet. Und das Familienoberhaupt benutzt diesen Thron ausgepolstert, weil er Rückenschmerzen hat. Und jetzt muss der von einem Gesandten aus dieser Wohnung herausgeholt werden, weil er für die Krönung vorbereitet werden muss. Ja, und klar ist das jemand, der behauptet, er ist der König von Ungarn, der bereits unter Reichsverweser Horthy, gekrönte König, dass der im Irrenhaus landet. Das ist ja logisch. Und noch ein Wort zu Krasznahorkai im Text, also dieser László Krasznahorkai, das ist ein junger Mann, er sagt immer das László-Kind, der eine Gitarre hat und traurige Lieder komponiert und singt. Und natürlich auch macht sich der Autor über sich selbst lustig, denn mit diesen traurigen Liedern kommt er überhaupt nicht gut an beim Volk. Und wir wissen ja, dass Krasznahorkai ganz ungeliebt ist bei Orban und seinen Mannen und deswegen auch kaum noch in Budapest anzutreffen ist. Und der König, Onkel Joshi, der nicht Majestät genannt werden will, empfiehlt ihm, er soll doch solche Lieder schreiben wie die anderen. Er soll doch so wie die alten, schönen Volkslieder die Nation emporrichten. Sowas muss er schreiben, dann wird er Erfolg haben. Wenn man das als Ungar liest, muss man natürlich noch viel mehr lachen, weil das sind Anspielungen drin, die wir nicht verstehen. Aber auch so ist es eigentlich eindeutig.
Na, es gibt auch tatsächlich sehr viel Verweise auf gegenwärtige bzw. zurückliegende politische Entwicklung. Und manchmal treten ja auch Figuren der Zeitgeschichte auf. Also das kann der Bundespräsident sein von Deutschland oder auch Prinz Reuß, der, so lesen wir in dem Roman, befreundet ist mit Onkel Joshi. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass Prinz Reuß dann mal sowas macht wie ein Putsch, der dann erkläglich scheitert und dass er dann, ja, Sie kennen die Geschichte. Es gibt dann so Formulierungen, eine würde ich gerne erwähnen, da habe ich das Gefühl, dass es doch um das geht, was Beate Tröger gerade gesagt hat, nämlich um eine dezidiert politische Entwicklung, die eben jenseits von Ungarn stattfindet. Da heißt es zum Beispiel, die Monarchisten hadern mit dem, Zitat, historischen Chaos dieser globalisierten Zerstörung, die das gute Empfinden eines jeden Ungarn verletzt und zugrunde richtet. Also man könnte etwas plakativ natürlich fragen, Beate Tröger, ist das so etwas wie ein Wutbürgerroman?
Naja, es ist jedenfalls ein Roman, der ergründet, was für psychische, und ich meine es jetzt nicht so individualpsychologisch, sondern kollektivpsychologisch, was es für Muster braucht, damit bestimmte politische Verhältnisse gedeihen oder eben nicht gedeihen. Und wir haben noch nicht über den Hund geredet.
Der ja weg ist. Und dann also, wiederkommt.
Und, ja, also dieser Schömmle, der heißt, das ist ein wechselnder Hund. Wenn einer stirbt, kommt ein neuer nach.
Das ist über den Arpaden.
Ja. Da kommt ein neuer nach und der muss dann eben wieder, wir haben es vorhin in der Lesestelle gehört, an die Kette gelegt werden und es wird gesagt, das ist das Schönste, ist für die Ungarn, dass sie alle Hunde haben und dass man diese Herr-Hund-Beziehung, dieses etwas an die Kette nehmen und das unterjochen als ein wichtiges und konstitutives Moment in diesem Roman auch lesen muss, beantwortet vielleicht Ihre Frage nicht ganz, aber ich glaube, dass es tatsächlich eher in so einem Sinn gefragt wird, welche Disposition herrscht in einer Gesellschaft vor, damit sich Herrschaftsverhältnisse perpetuieren und auch restituieren lassen.
Tatsächlich habe ich bei diesem Prozedere, dass jeder Hund denselben Namen trägt, an diesen Ausspruch gedacht, der König ist tot, es lebe der König. Aber vielleicht sollten wir noch etwas sagen zu dieser Übersetzungsleistung. Das erscheint mir doch ganz wichtig, denn so leicht ist diese Prosa gewiss nicht aus dem Ungarischen ins Deutsche zu übertragen. Wie würden Sie das sehen?
Ich finde vor allem die schlecht übersetzten Liedtexte das Gute dran. Die muss man schlecht übersetzen, weil er will ja zeigen, wie blöd die sind. Sind alle begeistert davon. Sonst ist es sehr flüssig übersetzt. Aus dem österreichisch-ungarischen Kontext heraus hätte ich mir vielleicht eher Theresia Mora als Übersetzerin gewünscht. Denn es ist für meinen Geschmack manches sehr bundesdeutsch und das klingt für ein ungarisches Dorf sozusagen aus nachbarschaftlicher Perspektive ein bisschen seltsam.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Heike Fleming eben schon seit Jahren Laszlo Krasznahorkai übersetzt, dass sie auch viele andere Autoren aus dem Ungarischen übersetzt, Peter Esterházy zum Beispiel, die Essays, sie hat Gedichte von Szilárd Balbay übersetzt und sie ist eine sehr, sehr gewissenhafte Übersetzerin. Ich finde immer, dass gerade wenn es um solche Satzgelanden geht, wie wir sie jetzt in dem Fall haben oder auch in dem vorangegangenen Roman von Krasznahorkai, dass es eigentlich immer schon dann eine große Kunst ist, wenn man einfach nicht mehr reflektiert, dass man hier etwas Übersetztes liest und die Selbstverständlichkeit, mit der einem dieser Text doch auch eingeht, auch in seiner Kunstform und in seiner Kunstfertigkeit, die ist beträchtlich.
Ja, auch die Kunstwörter, nicht? Also der Onkel Joshi hat zum Englischen eine gespaltene Beziehung und er hat sich das so zurechtgelegt. Also statt geklort sagt er immer geklont und
Computer sagt
Stuttgart. Ja, also das hat sie, finde ich, auch sehr schön nachempfunden.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Laszlo Krasznahorkais Roman Gömle ist weg in der deutschen Fassung von Heike Fleming steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Und damit kommen wir zum Ende der Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swrkultur.de und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren in Karlsruhe heute zu Gast Daniela Striegel, Beate Tröger und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel de Mee und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.